Dann wollen wir einsteigen und weitermachen in unserer Predigtreihe. Meine Berufung entdecken. Dieses Thema beschäftigt uns ja seit letzter Woche, jetzt habe ich das doch vergessen, aber ich habe es ja nicht weit. Und ich hoffe, ihr habt euer Booklet wieder dabei. Wenn ihr das letzte Mal da wart, dass ihr es wieder mitgebracht habt. Und wenn ihr heute da wart, am letzten Sonntag nicht, dass ihr am Eingang so ein Booklet bekommen habt. Dieses Booklet, das ist ein Geschenk der Gemeinde an dich. Es sei denn, du möchtest dich unbedingt an den Kosten beteiligen, weil du so gut erzogen bist. Dann darfst du das natürlich gerne tun und am Infopoint einfach mal so grob überschlagen 3 Euro in den Korb werfen. Aber du kannst es auch tatsächlich einfach nur als unser Geschenk mit nach Hause nehmen. Ja, Janis hat uns ja letzte Woche eine super coole Einführung gegeben, was unter Berufung überhaupt zu verstehen ist. Er hat uns daran erinnert, dass wir errettet und berufen sind, dass beides zusammengehört und dass unsere Errettung nicht nur eine Errettung war, dass wir halt irgendwie so in den Himmel kommen, sondern dass wir auch Ziel und Richtung für unser Leben bekommen. Er hat uns erklärt, warum es so wichtig ist, dass wir unsere Berufung entdecken. Und ich möchte heute gerne fortfahren zu diesem Thema Berufung und ich möchte versuchen, uns einfach mal aufzuzeigen, wie vielfältig das Thema Berufung in der Bibel dargestellt wird. Wenn du jetzt denkst, ach weißt du, Berufung haben eigentlich andere, ich habe jetzt gar nicht so eine besondere Berufung auf meinem Leben, dann ist das Ziel dieser Predigt, dass du am Ende der Predigt weißt, wozu du schon berufen bist. In der Bibel wird uns aufgezeigt, dass wir einfach nur als Menschen schon eine Berufung haben. Bist du ein Mensch? Dann hast du eine Berufung. Gleich wirst du hören, welche. Und wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann hast du noch viel mehr Berufungen. Oder ich möchte es vergleichen mit einer Berufung, die wie so ein schön geschliffener Edelstein ist. Ja, wie so ein Gem, so ein besonderer Edelstein, der einfach viele Facetten hat. Viele Facetten, die glänzen und schillern. Und das sind so wie die Facetten deiner Berufung, die du als Nachfolger Jesu hast. Und dann gibt es zweifelsohne auch noch die ganz individuelle, persönliche Berufung, die darauf aufbaut. Und diese Berufung baut eben auf dem allgemeinen Berufungsfundament, das uns als Christen alle zusammen gilt. Und worauf dann eben die persönliche, individuelle Berufung aufbaut. Also, stellen wir uns heute Morgen die Frage, wozu bin ich gemäß der Bibel denn alles berufen? Interessiert euch das? Was sind laut der Bibel alles meine Berufungen? Und dazu schauen wir uns heute Morgen nicht 2, nicht 3, nicht 4, nicht 5, nicht 6, nicht 7, sondern 8 Facetten an. Also, ich appelliere von vornherein an eure Aufmerksamkeit. Ihr habt ja ein Booklet. Ja, da könnt ihr ja auch eure Predigtnotizen mit reinschreiben und dann könnt ihr sagen, okay, ich bin von Anfang an dabei und will mir zumindest mal diese 8 Facetten merken. Und wir gehen das Ganze an wie eine Bibelarbeit. Ihr habt dann in der nächsten Seite auf eurem Booklet, da fängt so eine lange Liste von Bibelstellen an. Ganz viele Bibelstellen. Und eigentlich alle Verse, die wir uns heute anschauen, sind dieser Liste entnommen. Es gibt aber noch viel mehr. Und was ich gemacht habe, das ist so diese Bibelstellen durchzulesen, durchzuarbeiten und zu versuchen, was sind Kategorien, wo mehrere Bibelstellen in eine Richtung gehen. Und diese Kategorien wollen wir uns jetzt zusammen anschauen und auch dazu jeweils viel in der Bibel lesen. Also, das Erste, wozu wir berufen sind. Wir sind berufen zu bebauen und zu bewahren. Und dazu gehen wir ganz an den Anfang zurück, in die Schöpfungsgeschichte. Genesis 1, die Verse 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild uns ähnlich. Und sie sollen herrschen, das ist die Berufung, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ihr Lieben, hier sehen wir die Berufung, die Gott für alle Menschen hat. Auch, so ehrlich wollen wir sein, wenn hier vielleicht nicht explizit das Wort Berufung vorkommt. Aber es ist die erste Aufgabe, die den Menschen gegeben wird. Es ist der erste Auftrag, den Gott den Menschen gibt. Und dieser Auftrag entspricht natürlich ihrer Berufung. Und diese Aufgabe, die Gott den Menschen gibt, ist es, stellvertretend für ihn Herrschaft über die ganze Erde zu haben. Das sehen wir hier in der Schöpfungsgeschichte ganz deutlich. Gott, er nimmt den Menschen und er setzt den Menschen als Verwalter über die Erde und über die Schöpfung ein. Und in Genesis 2, Vers 15, da nennt die Bibel diese menschliche Berufung bebauen und bewahren. Das ist die Berufung des Menschen. Und was damit gemeint ist, ist eine fürsorgliche und verantwortungsvolle Herrschaft über die Schöpfung. Und danach, Bibelkenner wissen das, kam in Genesis 3 der Sündenfall. Aber was so wichtig ist, dass wir das verstehen, es gibt keinen einzigen Hinweis in der Bibel, dass diese ursprüngliche Berufung des Menschen, dieser Schöpfungsauftrag von Gott dem Menschen entzogen wäre. Und so sehen wir das ja auch. Es gibt viele Menschen auch um uns herum, die sich für die Bewahrung und ökologisch sinnvolle Bebauung der Schöpfung stark machen. Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind in den letzten Jahrzehnten nicht nur unter Christen en vogue. Und konsequenterweise müssen wir aber natürlich auch dazu sagen, dass viele dieser Menschen eigentlich gar nichts mit Gott am Hut haben. Und dementsprechend, wenn sie sich auf die Schöpfung und die Bewahrung und Bebauung der Schöpfung beziehen, dann reden sie nicht von der Schöpfung, sondern sie reden von der Natur. Oder sie reden, wenn sie noch irgendwie anderweitig spirituell angehaucht sind, von der Mutter Erde. Schon mal die Mutter Erde gehört? Frag mich, wer dann der Vater ist, aber das ist eine andere Frage. Aber wir können festhalten, es gibt viele Menschen, die diesen Schöpfungsauftrag in sich tragen und ihn ausleben. Aber genauso gibt es auch viele Menschen, die wollen von Bewahrung und von Erhaltung der Schöpfung nichts wissen. Das sind Menschen, die handeln eher wie untreue Verwalter, die sich als Besitzer aufspielen, die einfach nur versuchen, das meiste rauszuquetschen, was für den eigenen Profit nur möglich ist. Die versuchen, die Herrschaft, die ihnen zugeteilt wurde, zum eigenen Vorteil auszuüben, ohne Rücksicht auf die Schöpfung und ohne Rücksicht auf die Mitmenschen. Und das, ihr Lieben, ist eine direkte Folge des Sündenfalls. Aber was ich so cool finde, Gott findet sich damit nicht ab. Er sagt nicht, okay, dann macht halt, was ihr wollt. Er findet einen Weg und er startet eine Rettungsaktion für die Menschen, um sie vom Fluch des Bösen zu erlösen. Und Jesus, sein Sohn selbst, steht im Mittelpunkt, im Zentrum dieses Planes, als der Mensch, der seiner Berufung zu 100% gerecht wurde. Und dann möchte ich uns noch so von ganz am Anfang mitnehmen, ganz zum Ende der Bibel. Wir machen heute eine riesengroße Klammer. Wir fangen an in der Schöpfungsgeschichte und wir gehen bis ans Ende zur Offenbarung, Kapitel 21. Und da lesen wir in Vers 1, und ich sah, Johannes, der Schreiber der Offenbarung, hat eine Vision. Er sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Jawohl, da ist Stimmung. Wenn wir jetzt noch die Tür zu machen, dann können wir hier auch unsere Stimmung weitermachen. Aber ist doch schön, wenn es mal so rausschwappt, oder? Kriegen wir mal was mit, was da los ist, ne? Können wir uns noch eine Scheibe abschneiden an der einen oder anderen Stelle? Also was wir in diesem Vers sehen, wo wir jetzt stehen, an der Stelle der Weltgeschichte, wo die Schöpfung, wie sie uns bekannt ist, Die Schöpfung, wie wir sie kennen, wie wir sie vielleicht auch lieben, wenn wir mal in der Natur eine ausgiebige Wanderung machen, sie ist Vergangenheit. Und dann lesen wir, was Gott mit seinen Kindern vorhat, was mit ihnen passiert ist, und zwar in Kapitel 22, Vers 5. Da heißt es, keine Nacht wird mehr sein und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Und sie, es sind alle Menschen, die sich zu Jesus bekannt haben und mit ihm im Himmel sind, sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ganz am Anfang im Schöpfungsauftrag, da geht es um Herrschen. Es geht um Bebauen und Bewahren. Es geht darum, sich die Erde untertan zu machen. Und ganz zum Ende dieser Klammer wird dieser Auftrag bestätigt. Also der erste Auftrag, die erste Berufung, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Ihr denkt schon, okay, wenn der acht hat, das kann ja dauern. Wir kommen zum zweiten. Wir sind berufen in die Familie Gottes. Epheser 1, Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid. Welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält. Also wenn du in der Phase bist, wo du dein Testament machst, dann wirst du in allererster Linie dafür sorgen, dass deine Erbschaft deinen Kindern zugutekommt. Und dementsprechend sind wir berufen, dieses Erbe Gottes zu empfangen, weil wir seine Kinder geworden sind. Und in 1. Korinther 1, Vers 9 schreibt Paulus, treu ist Gott, durch den ihr berufen wurdet, in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Ich habe noch einen weiteren Vers, der nicht hier auf der Folie ist. Römer 8, 29 bis 30. Die er aber zuvor erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er im Voraus bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen. Die er aber gerecht gesprochen hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen. Ein echter Paulus. Eine Argumentation. Ein Aufeinanderaufbauen. Eine logische Kette. Ihr Lieben, wir sind berufen, Teil von Gottes Familie zu werden. Das ist der eigentliche Hammer. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt, damit du und ich aufgenommen werden können in diese himmlische Familie. Amen. Durch Jesus erklärt Gott dich für gerecht. Durch Jesus macht er dich zum Mitglied seiner Familie. Und wenn du Teil bist seiner Familie, dann hast du auch Anteil an Gottes Herrlichkeit. Und was ich so cool finde, wenn wir zum Kind Gottes berufen sind, dann bedeutet das, dass wir auch zur Veränderung berufen sind. Was ich damit sagen will, ist, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Und jetzt ist es nicht so, dass du dich aus deiner eigenen Kraft verändern musst, sondern die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, diese gleiche Kraft wirkt jetzt auch in dir und befähigt dich, als ein neuer Mensch zu leben. Ist es gut? Ich finde es fantastisch. Es ist grandios. Es ist viel, viel größer, als wir es uns ausmalen und vorstellen können. Dieser Gedanke von Familie Gottes, der sagt auch aus, du bist nicht alleine. Du bist kein Einzelkind. Du hast viele Brüder und Schwestern, die das Gleiche erfahren haben. Jetzt ist es ja so, du kennst vielleicht diesen einen Spruch, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Was will der sagen? Naja, mit Familie muss man halt irgendwie klarkommen. Jetzt ist es zwar meistens total schön, wenn man eine große Familie hat, aber es ist manchmal auch ziemlich anstrengend. Wie in einer richtigen Familie. Und als Gemeinde sind wir eine Familie. Als Gemeinde sind wir für Gott wie der Brückenkopf aus dieser Welt hinein in die himmlische Welt. Es ist der Brückenkopf, über den Gott hineinwirken möchte in unsere Welt und sich den Menschen offenbaren will. Deine dritte Berufung. Du bist berufen für die Ewigkeit. Das ist ziemlich lang, kann ich euch sagen. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat. Wozu? Ihr müsst nur lesen. Zu seiner ewigen Herrlichkeit. Wie lange dauert seine Herrlichkeit? Ewig. Zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er wird euch nach einer kurzen Zeit des Leidens zurechtbringen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Und dann noch 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife was? Das ewige Leben, zu dem du berufen bist, der dich zum guten Bekenntnis bekannt hast, der du dich zum guten Bekenntnis bekannt hast, vor vielen Zeugen. Und noch ein Vers, der ebenfalls nicht auf der Folie ist, aber in eurem Booklet, 2. Thessalonicher 2, die Verse 12 bis 14. So sollen alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern am Unrecht Gefallen gefunden haben. Wir aber sind es Gott schuldig, ihm alle Zeit zu danken für euch, liebe Brüder und Schwestern, die ihr vom Herrn geliebt seid. Denn euch hat Gott von Anfang an erwählt zur Rettung, die durch die Heiligung im Geist und durch den Glauben an die Wahrheit geschieht. Dazu hat er euch auch berufen durch unser Evangelium. Ihr sollt die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen. Aus dem Vers vorher wissen wir, wie lange diese Herrlichkeit dauert. Ewiglich. Mein Freund, Gottes Perspektive mit dir ist langfristig. Wenn wir mal das in die Welt des Investierens übertragen wollen, du bist ein langfristiges Investment unseres Gottes im Himmel. Buy and hold. Keine kurzfristige Spekulation. Mal gucken, ob es was wird. Sondern er will langfristig mit dir zusammenarbeiten. Er wird für immer mit dir zusammen sein. Und diese Berufung auf Ewigkeit, die ist zugleich Zuspruch und Anspruch. Diese Berufung auf Ewigkeit, sie ist zugleich Ehre und Aufgabe. Durch unsere besondere Stellung als Kinder Gottes in Ewigkeit sind wir auch aufgefordert, gemäß dem Anspruch Gottes mit unseren Taten, mit unserem Denken, mit unseren Worten zu leben. Es geht nicht darum, dass wir uns diese ewige Berufung verdienen. Nein, wir sind schon berufen. Wir gehören schon zu Gottes Mannschaft, weil Gott seine ganze Schöpfung retten möchte, dürfen wir jetzt, indem wir gemäß dieser Berufung leben, auch Teil seiner Mannschaft und seiner Mitarbeiter sein. Wir sind berufen zum Anderssein. Was meine ich damit? Anderssein. Also je nachdem, was du für eine Persönlichkeit bist, ist das ziemlich, findest du das was Cooles, anders zu sein, bloß nicht wie die Masse, einfach mal ein bisschen anders, sich rausheben aus der Masse. Aber es gibt auch eine ganze Menge Leute, die finden diesen Gedanken, anders zu sein als die anderen, furchtbar. Weil dann gucken da plötzlich alle zu mir. Dann nehmen mich alle wahr. Und ich möchte am liebsten untertauchen in der Masse. Also gucken wir uns an, was damit gemeint ist. Berufen zum Anderssein. 1. Petrus 1, Vers 14. Als Kinder des Gehorsams lasst euch nicht von den Begierden leiden, die euch früher, als ihr noch unwissend wart, beherrscht haben. Sondern, hier kommt es, entsprecht dem Heiligen, der euch berufen hat, und werdet selbst Heilige in eurem ganzen Lebenswandel. 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Ihr Lieben, als Kinder Gottes sind wir dazu berufen, ein Leben zu führen, das sich von der Masse abhebt. Und da, wo hier das Wort heilig steht, müssen wir wissen, was die Bibel unter heilig meint. Da geht es nicht darum, dass wir immer die ganze Zeit irgendwie so einen halben Meter über dem Boden schweben. Es geht nicht darum, dass wir eine Sprache sprechen, die kein, ich sag's, Arsch mehr versteht. könnte auch Mensch sein. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie glauben, uns durch besondere Formulierungen abzuheben und irgendwie den Menschen zu vermitteln, ihr seid nicht gut genug. Ich bin heilig. Aber du? Bring erstmal dein Leben in Ordnung. Darum geht es in keiner Nuance dieses Textes. Es geht nicht darum, dass wir über andere uns erheben. Es geht nicht darum, dass wir andere richten. Es geht nicht darum, dass wir anderen sagen, was sie tun und lassen sollen. Sondern es geht darum, dass wir uns bewusst machen, wir sind für Gott abgesondert. Das bedeutet heilig sein. Und dementsprechend wollen wir auch leben. Nicht, indem wir mit dem Finger auf andere zeigen und dann auch mit anderen Fingern auf uns zeigen, wie toll wir sind, sondern indem wir anderen vorleben, wie ein geheiligtes Leben aussieht. Da geht es viel weniger um unsere Worte und viel mehr um unser Tun. Wenn wir geheiligt sind, dann bedeutet es, dass wir nicht mehr mit der bösen Welt etwas zu tun haben wollen, im Sinn von, wir grenzen uns ab und ihr seid da und wir sind hier und macht ihr euer Ding, wir machen unser Ding, am besten nur in der Gemeinschaft der Heiligen, weil dann könnten wir niemanden mehr für Jesus erreichen. Dann wären wir nur noch im frommen Ghetto. Das ist nicht, was damit gemeint ist. Aber es bedeutet, dass wir nicht mit der Welt in einem Joch sind. Weißt du, was es bedeutet? Es bedeutet nicht, dass du hier sonntags den Frommen raushängen lässt. Ich bin heute sehr direkt, verzeih mir. Steht auch nicht so im Skript. Und dann morgen und übermorgen und überübermorgen, da lässt du mal so richtig schön die Sau raus überall. Und kein Mensch von deinen Kollegen, von deinen Nachbarn, von deinen Klassenkameraden hat überhaupt eine Ahnung, dass du irgendwie anders bist. Sondern die denken, du bist genauso wie sie. Du lästerst mit, du säufst mit, du machst einfach alles mit, was sie auch machen. Und dann lädst du sie ein zum Gottesdienst und wunderst dich, dass deine Aussage an ihnen abperlt. Und das Geheimnis, ihr Lieben, das Geheimnis ist jetzt eben nicht, dass wir uns von ihnen distanzieren. Jesus, über ihn wird gesagt, er war ein Freund der Sünder. Er war mit den Sündern zusammen, er hat mit ihnen gegessen, zum Erbe der Frommen. Er hatte mit ihnen Gemeinschaft, zum Erbe der Frommen. Wir sollen da sein, wo die Menschen sind und wir sollen unser Licht leuchten lassen. Aber wir können unser Licht nicht leuchten lassen, wenn wir kein heiliges Leben führen. Versteht ihr? Da leuchtet gar nichts. Wenn wir einfach überall nur mitmachen. Freund zu sein heißt nicht überall mitzumachen. Freund zu sein heißt, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Ich will dich unterstützen, ich will dir helfen. Ich will dir einen Weg aufzeigen. Ich will nicht als Besserwisser daherkommen, aber ich will einfach nah an dir dran sein. Warum? Weil Gott durch seinen Geist in dir wohnt. Weil Gott durch seinen Geist in dir wohnt, kannst du es schaffen, dich selbst zu beherrschen, deinen Körper, deine Energie und deine Intelligenz für das einzusetzen, was wirklich gut ist. Du musst dabei nicht immer nur an dich selber denken, du musst nicht nur an deinen eigenen Vorteil denken, sondern du kannst es lernen, die anderen zu lieben wie dich selbst. Also, findet ihr das jetzt cool, berufen zu sein, zum Anderssein? Es ist herausfordernd. Und wir dürfen dann auch immer wieder zu Gott kommen. Und wir dürfen sagen, Herr, hilf mir dabei. Ich schaffe es noch nicht, aber ich will darin wachsen. Ich will meiner Berufung gerecht werden. Seid ihr noch bei mir? Okay. Entschuldigung. Wir sind berufen zum Volk Gottes. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr verkündet die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir gehören nicht nur zur Familie Gottes. Diese Familie Gottes wird in einem anderen Bild, das wir hier sehen, als Volk bezeichnet. Und in diesem Vers greift Petrus verschiedene Vergleiche aus dem Alten Testament auf. Da ist auch von dem Priester die Rede. Der Priester vermittelt zwischen Menschen und Gott. Es ist deine Berufung, zu vermitteln zwischen Menschen und Gott. Ist das nicht cool? Er ist wie eine Brücke zwischen Himmel und Erde. Ein heiliges Volk, zu dem du jetzt auch berufen bist, ist ganz von Gottes Wesen, von seiner Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit geprägt. Ein heiliges Volk, es lebt nach seinen Maßstäben. Und als Gottes Volk, da wird uns auch bewusst, es geht wirklich um mehr als nur Vater, Mutter, Kind. Ja, also wir, ein Volk sind schon mehr als 3, 4, 5 Leute. Ja? Wenn man ja 10 Kinder hat, dann gucken ja alle schon ganz groß. Ja, aber ein Volk ist doch nochmal eine andere Nummer, eine andere Dimension. Als Volk Gottes wird die Gemeinde und die Gemeinschaft der Kinder Gottes in einer ganzen Gesellschaft zum Licht. Weißt du, als Individuum bist du so ein kleiner Lichtpunkt. Und als Volk, das ist dieses gemeinschaftliche Ausdruck, zu dem wir gemeinsam berufen sind, da wird aus diesem kleinen Lichtpunkt ein helles Licht. Weil sich die Energie und das Licht bündelt, weil es zusammenkommt und es wird mehr davon sichtbar. Das bedeutet es, Teil des Volkes Gottes zu sein. Wir sind weiterhin berufen zum Friedensstifter. 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Nicht üble Nachrede mit übler Nachrede. Im Gegenteil, segnend, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erben. Kolosser 3, 15. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Zum Frieden seid ihr berufen, als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein. Nochmal ein Vers, 1. Korinther 7, Vers 15. Gott hat euch zu einem Leben im Frieden berufen. Merkt ihr, wie oft Berufung in der Bibel vorkommt? Das sind Berufene. Das sind ganz allgemeine Berufungen. Da geht es nicht um den Finger an der Wand und es geht nicht um die Prophetie, die über deinem Leben ausgesprochen wird. Es sind Berufungen, die im Wort Gottes stehen über dich und dein Leben. Jesus selber hat schon in den Seligpreisungen die Friedfertigen als Söhne Gottes bezeichnet. Und es ist so, wenn du ein Mensch bist, der noch irgendwas mit dieser Welt zu tun hat, und ich glaube mal, das haben wir alle, weil wir noch hier leben, dann ist uns bewusst, dass wir in einer Welt voller Konflikte leben. Immer wieder, egal wo wir hinschauen, gibt es Streit, gibt es Auseinandersetzungen, gibt es Spannungen, es gibt es auf ganz persönlicher Ebene, es gibt es zwischen Familien, diese Fäden, und wo die Clans so gegeneinander kämpfen. Es geht bis zum Krieg zwischen Völkern. Als Kinder Gottes ist es unsere Berufung, dass wir als friedliebende Menschen bekannt sind. Und ich möchte dich auffordern, dass du nicht bei jedem Konflikt an vorderster Front mitmischst. Ich möchte dich auffordern, dass du nicht jemand bist, der Öl ins Feuer gießt. Dass du nicht jemand bist, der den Konflikt noch aufbauscht. Dass du nicht jemand bist, der Teil hat an übler Nachrede, wie wir es vorhin gelesen haben. Ich möchte dich auffordern, dass du ein Feuerlöscher wirst, wenn es um Konflikte geht. Dass du als jemand bekannt bist, wo sich das Gerücht totläuft. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hast du schon gehört? Sagst du, nee, habe ich nicht. Und weißt du was? Es interessiert mich auch nicht. Das kann man doch sagen. Ist doch gar nicht schlimm und gar nicht böse. Aber meistens, das kennen wir doch, da überwindet schon so eine gewisse Neugier. Ja, ich habe es zwar noch nicht gehört, aber vielleicht ist ja was dran. Ja, wenn schon so viele Leute darüber reden. Aber lasst uns Friedensstifter sein. Und in dieser Kolosserstelle, die wir hier vorne sehen, da spricht Paulus das Miteinander als Friedensstifter in eine ganze Gesellschaft hinein an. Die Gemeinde, sie ist als ein Modell gedacht. Ein Modell, das in die unterschiedlichen Typen aus verschiedenen Generationen, Kulturen, alles kommt zusammen in der Gemeinde. Wir haben es heute Morgen gesehen. Wir hatten die französische Kultur. Da haben es mit ihrem Mark aus Haiti. Wir haben Leute aus allen Generationen, aus allen Hintergründen. Und sie kommen zusammen und wir dürfen im Frieden miteinander leben und dürfen uns zum Wachstum anspornen. Und wir dürfen ein Modell sein hinein in unsere Gesellschaft. Wir sind außerdem berufen zum Leid. Naja, kann man das so sagen? Gott will doch, dass es mir gut geht, oder? Gott will doch das Beste für mich. Wir haben doch gerade die Bibelstelle gelesen aus Psalm 91, ja, über den Mann gebetet, dass die Engel ihn bewahren, dass er sich seinen Fuß nirgends anstößt. Also wenn ein blauer Zeh das einzige Leid in meinem Leben wäre, dann wäre es ja nicht so schlimm. Und ich möchte uns nochmal die Stelle lesen aus 1. Petrus 5. Ich möchte ein paar Worte dazu verlieren. 1. Petrus 5, 9. Widersteht ihm, die ihr fest seid im Glauben und wisst, dass eure Brüder und Schwestern überall auf der Welt dieselben Leiden ertragen müssen. Dieser ihm, dem wir widerstehen sollen, wisst ihr, wer das ist? Das ist der Teufel, der herumgeht wie ein brüllender Löwe. Das ist der Zusammenhang. Dem sollen wir widerstehen. Dann Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er wird euch, und jetzt kommt der Abschnitt, nach einer kurzen Zeit des Leidens zurechtbringen, stärken, kräftigen und auch festen Grund stellen. Jetzt wollen wir dem Text hier keine Gewalt antun. Okay? Im Text steht nicht, ihr seid berufen zum Leid. Sondern was steht im Text, wozu sind wir berufen? Zu seiner ewigen Herrlichkeit. Das hat man vorhin bei der Ewigkeit. Dazu sind wir berufen. Und was jetzt dazu kommt, was Petrus dazu schreibt, er redet von dieser kurzen Zeit des Leidens. Und was meint er mit der kurzen Zeit des Leidens? Meint er mit der kurzen Zeit des Leidens, dass wir 2 Stunden gefastet haben? Das schaffen wir, glaube ich, alle. Also die meisten von uns. Vielleicht nicht alle, aber die allermeisten von uns. Oder meint er damit, dass wir eine ganze Woche gefastet haben? Und dass wir eine ganze Woche gelitten haben? Und jetzt ist die Woche vorbei, die kurze Zeit des Leidens ist vorbei? Nein. Wovon Paulus redet, ist von einem Leben des Leidens, das er als eine kurze Zeit setzt im Verhältnis zu der ewigen Herrlichkeit, zu der wir berufen sind. Also er macht einen Kontrast zwischen der ewigen Herrlichkeit und der im Vergleich dazu kurzen Zeit unseres Leidens hier auf der Erde. Das schrieb Petrus zur Ermutigung an die Christen in der Verfolgung. Er schrieb es zur Ermutigung, um ihnen zu sagen, wenn ihr jetzt hier eine kurze Zeit des Leidens habt, gebt nicht auf, haltet fest an Jesus, denn auf euch wartet eine ewige Herrlichkeit mit ihm. Und manchmal haben wir nach 2 Tagen des Leidens schon die Nase voll. Wegen Gott, wo bist du? Warum machst du nichts? Ich habe doch schon einmal gebetet. Ja, wir haben kaum noch eine Leidensfähigkeit. Wir haben kaum noch eine Leidensbereitschaft. Und jetzt müssen wir auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und anfangen zu sagen, naja gut, Verfolgung bei uns sind halt, keine Ahnung, wenn jemand mal kurz mit der Augenbraue zuckt, wenn du sagst, dass du Christ bist. Wenn wir jetzt versuchen, in unserem Kontext in alles mögliche Verfolgung rein zu interpretieren, dann tun wir aus meiner Sicht denjenigen keinen Gefallen, die wirkliche Verfolgung erleben. Versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach kein Verhältnis. Wenn Leute wirklich um ihr Leben bangen und sich im Verborgenen treffen und wir sagen, naja, es ist halt Verfolgung, wenn ich mal kurz ausgelacht werde, weil ich sage, dass ich an die Bibel noch glaube. Oder weil ich sage, ich will erst mit meinem Freund zusammenziehen, wenn wir verheiratet sind. Ja, das ist, was wir dann als Verfolgung interpretieren. Dennoch ist es so, dass wir manchmal Einschränkungen erleben. Dass wir manchmal Ausgrenzung erleben. Dass wir manchmal erleben, nicht dazuzugehören. Und es fängt an in der Schule, wenn du merkst, dass sich deine Freunde verabreden und dass sie dich nicht einladen. Weil du anders bist. Und das würde ich schon auch als eine Form des Leidens bezeichnen. Ich würde es nicht als Verfolgung bezeichnen, aber als eine Form des Leidens um Christi Willen. Weil du für die richtigen Werte einstehst, lebst du anders und gehörst dann nicht mehr in allem dazu. Oder wenn wir ein anderes Beispiel uns anschauen, als es noch die DDR gab, die Älteren unter uns erinnern sich, so lange ist es jetzt auch noch nicht her. Wenn da Menschen und Familien wirklich für Jesus einstanden, dann durften die Kinder nicht studieren. Das waren Einschnitte. Das waren Leidenszeiten. Und ich will dir einfach Mut zusprechen heute Morgen und sagen, wenn du Gott gehorsam bist, wenn du dich wie er für die Gerechtigkeit einsetzt, dann wird das auch Widerstand hervorrufen. Und das kann für dich wie eine Bestätigung sein. Du folgst Jesus wirklich nach und du passt dich nicht einfach nur an. Du bist berufen, auch leidvolle Momente mit ihm gemeinsam zu ertragen. Hey, wie viele Punkte hatte ich? Yes! Seid ihr froh? Wir sind auch individuell berufen. Und der klassische Vers dazu im Neuen Testament, den finden wir in der Apostelgeschichte 13, Vers 2. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Es ist eine Berufung, die gilt nicht der ganzen Gemeinde. Das ist eine Berufung, die gilt Paulus oder Saulus, heißt er da noch, und Barnabas. Und wir sehen das vereinzelt in der Bibel, auch diese ganz persönliche und individuelle Berufung angesprochen wird. Im Alten Testament sehen wir das noch häufiger als im Neuen Testament. Und hier in der Apostelgeschichte 13, da geht es um die spezielle, individuelle Berufung, die Gott für Paulus und Barnabas hatte. Welche Berufung war das? Das Evangelium zu verkündigen. Weißt du das echt nur, der Franz? Das Evangelium zu verkünden, und zwar nicht den Juden, sondern den Heiden. Okay? Weil das Evangelium verkündet, das hat Petrus auch, das haben Johannes auch, das haben die ganzen Apostel. Und sie fingen an, so wie Jesus es ihnen gesagt hatte, in Jerusalem, und sie gingen weiter nach Judäa, und nicht freiwillig, sondern bei Verfolgung kamen, hat der Heilige Geist nachgeholfen, dass sie sich zerstreut haben. Die fanden es so schön, zusammen zu sein, so wie wir heute Morgen finden es auch schön, wieder zusammen zu sein. Aber wir werden nicht nur zusammen sein, sondern wir werden von hier gesendet. Du wirst heute gesendet, um deinem Auftrag, um deiner Berufung dort nachzukommen, wo Gott dich hingestellt hat. Und es ist wichtig, eins zu sehen, diese individuelle, persönliche Berufung, die Gott auf dem Leben von Paulus und Barnabas ausgesprochen hat, die stand nicht im Widerspruch zu der allgemeinen Berufung, die alle Christen haben, sondern sie baute auf diesem Fundament der allgemeinen Berufung auf. Und ich habe dir am Anfang gesagt, mein Ziel für dich heute Morgen ist, dass wenn du sagst, oh, ich weiß nicht, was meine Berufung ist, dass du dann einfach mal erkennst, was in der Bibel schon alles für dich aufgeschrieben ist, was zu deinen Berufungen gehört. Und wir sehen sie hier nochmal einfach alle auf einen Blick. Du bist berufen zu bebauen und zu bewahren. Du hast einen Schöpfungsauftrag. Du bist berufen hinein in die Familie Gottes. Du bist berufen für die Ewigkeit. Es geht nicht um ein Kurzstrecken-Race. Es geht um die ganze Ewigkeit, die du mit Gott verbringen darfst. Du bist berufen, heilig zu sein, für Gott ausgesondert zu sein, anders zu sein als die anderen. Du bist berufen, dazu zu gehören zum Volk Gottes, damit wir gemeinsam das Licht hinausstrahlen lassen in die ganze Gesellschaft. Du bist berufen, ein Friedensstifter zu sein. Du bist berufen, Menschen zu verbinden und sie zusammenzuführen. Du bist vielleicht auch manchmal berufen zum Leid. Lass dich dadurch nicht abhalten. Glaube nicht, du hast jetzt keinen Nutzen für Gott, sondern genau in der Situation, wo Gott dich hingestellt hat, will er sich in dir und mit deinem Leben verherrlichen. Und darauf auf baut deine persönliche Berufung, die wir noch gemeinsam mit diesem Kurs auch entdecken wollen. Es ist wie so ein ganz großes, stabiles, festes Fundament. Und diese ganzen Facetten, diese Schliffe an deinem Edelstein, deine Berufung, die darfst du schon anfangen, in deinem Leben zu implementieren und zu verinnerlichen. Ich bete, dass du ermutigt wurdest durch die Auflistung dieser vielen Bibelstellen. Und ich möchte dich einladen, vielleicht hast du eine Stunde Zeit heute Nachmittag, nimm dein Booklet, lese diese Stellen nochmal nach und auch die anderen und guck, ob sie vielleicht auch in diese Kategorien hineinpassen. Oder vielleicht kommt ja auch noch eine zusätzliche Kategorie. Wir wollen uns wirklich einlassen auf Gottes Wort und mit seinem Wort arbeiten. Ich darf das Team einladen, dass ihr gerne nach vorne kommt. Wir wollen noch Zeit uns nehmen vor Gottes Thron. Wir haben noch mehrere Lieder, die wir miteinander singen können. Also du musst nicht denken, dass nach einem Lied jetzt Schluss ist. Wir haben wirklich Zeit, uns vor Gott zu bewegen und ihn zu suchen. Ich möchte dich einladen, dass du deine Antennen ausfährst, dass du mit ihm redest, dass du ihm sagst, ja, ich habe heute ganz neu erkannt, so vielleicht eine Facette von diesen acht, die dir wichtig geworden ist, wo du sagst, Herr, ich möchte beginnen, in dieser Berufung zu leben, wo es mir noch nicht gelingt, da bitte ich dich, dass du mir dabei hilfst. So lade ich uns ein, dass wir aufstehen zusammen, dass wir Gott anbeten, dass wir ihm die Ehre geben und dass du ihn suchst in dieser Zeit, die wir jetzt noch miteinander haben. Amen.